In 2013, I lost my voice. The doctors told me I had a hemorrhaging polyp on my vocal cord and it required surgery. I met with the surgeon. She told me that there was a good chance that my voice would never be the same. I was then given strict orders to not sing or talk for the next month. In the silence that followed, I felt all the feelings you might expect. Worry, fear, frustration. As I searched my heart, I realized that without my voice, I felt worthless. My career as a singer is what I had built my identity on. It was how I measured my value as a person. Without it, I didn't know who I was. Because of the surgery, I had to cancel over 50 events. One of those was a conference called Catalyst West. They asked me if I would write a few words that could be read aloud from stage. I was moved by the request, and as I sat down to write, I got another text from my main contact at the conference. He said, "I wanted to let you know that the theme of the conference this year is identity." The moment I read that word, the room changed. I felt the weight of God's presence in a way I had only experienced a few times in my life. I was undone. And then a question filled my soul. Who am I? In the weight and silence of that moment, my heart replied, "You are my Father." And what does that make you? It makes me your child. Never in my life was I so aware of God's love, His heart for me, for us. The God who created the universe met me in the back room of my house to remind me that I am His child. This means He has good plans for me. That before any other identity I carry, I am first His son. So let us remember all that He has done. Let us remember the cross and the empty grave. Let us remember how He pulled us out of the prisons of our sin and shame and redeemed us into His kingdom. Our identity, life, and joy is found in Him and Him alone. He is faithful even when we are faithless. He is the same yesterday, today, and forever. He is the King over all kings. He is our present Father. He is the Creator of all. He is the spotless Lamb. He is Jesus. This is our God.
Wir sind nicht sonderlich überrascht über diese Geschichte von Phil Wickham. Also mir kommt das erstaunlich vertraut vor, dass man das, was man kann, oder dass man das, was man tut, zu dem macht, was einem den Selbstwert gibt, was einem, ja, was die Identität von einem ausmacht. Und dann bricht es plötzlich alles weg, weil für Wickham war es seine Stimme und dann begegnet man da plötzlich einem merkwürdig leeren Raum. Und in diesem leeren Raum im Innern stellt Gott zwei schlichte Fragen. Wer bin ich und wer bist du? Phil Wickham, dieser bekannte oder wahrscheinlich der bekannteste Lobpreissänger, muss ganz schmerzlich etwas ganz Wunderbares neu erfahren, das wir und er doch eigentlich wissen sollten. Nämlich, du bist mein Vater und ich bin dein Kind. Komplizierter wird es heute nicht mehr. Wir sprechen heute über Selbstoptimierung. Wir sprechen also von dem Druck in unserem Leben, ständig immer die beste Version von uns selbst sein zu müssen. Wir sprechen von diesen inneren Antreibern, die einen irgendwie nicht in Ruhe lassen wollen. Und ganz ehrlich, es gibt wohl keinen Raum, und ich auch nicht, der das nicht kennt. Wer von uns würde nicht gerne weniger von dem tun, was ihm überhaupt nicht gut tut? Weniger von dem tun, was auch überhaupt gar nicht zu einem selbst passt? Weniger von dem, was wir tun, um anderen zu gefallen? Wer würde nicht überhaupt weniger leisten, opfern, schuften, optimieren müssen, um überhaupt jemand zu sein? Und ich war selbst so erstaunt, dass die Befreiung von all dem, was uns da manchmal auch so vor uns hertreibt, mit diesem schlichten Satz beginnt: Du bist mein Vater und ich bin dein Kind. Kind sein ist, wenn wir darüber reden, absolut entscheidend, das begriffen zu haben. Kind zu sein. Ich habe neulich meinen Sohn Lasse beim Minuten wirklich beobachtet, wie er aus Bauklötzen eine Autobahnstrecke oder eine Autorennstrecke da auf dem Boden gebaut hat. Eine wirklich halbe Ewigkeit lang hat er einen Stein gesetzt, manche wieder weggenommen, was drumherum gemacht, verschoben, geschaut, gebaut, verändert. Er war ständig am Optimieren, aber ohne Druck. Er hatte überhaupt gar keine Not. Und dann ist mir was aufgefallen, und das kann man fast gar nicht beschreiben. Also stellt euch dieses Kind davor, der sitzt da und spielt in Ruhe seine Sachen. Mir ist was aufgefallen, was man so gar nicht in Worte fassen kann. Sein inneres Sein und das, was er da tut, waren auf eine unglaublich schöne, harmonische Art im Einklang miteinander. Sein Sein und sein Tun. Und ich habe mich gefragt, wie schafft er das? Wie kann er das? Er macht es nicht, weil er muss. Er tut es auch nicht, um jemandem zu gefallen, sondern da ist ein Friede zu erkennen, der sein Sein und sein Tun umschließt. Und ich will das kurz erklären, was ich damit meine. Ich meine, mit dem Tun meine ich nichts anderes als einfach alle Aktivitäten, die du so treibst. Und dein Sein ist all das, was übrig bleibt, wenn du mal all das, was du tust, wegstreichst. Was ist da noch? Deine Persönlichkeit, deine innere Existenz. Und als ich Lasse dort so spielen sah, habe ich gespürt, es gibt einen Ort, es gibt einen Moment, wo dieses innere Sein und das, was ich tue und auch leiste, kein Widerspruch sind, sondern in einer Harmonie sind. Wisst ihr, Lasse war ganz bei sich und andererseits völlig selbstvergessen in der Hingabe zu dem, was er gerade gemacht hat. Und das ist ich kann das gar nicht besser beschreiben, mir tut es noch so ein bisschen leid für euch, dass ihr das jetzt irgendwie kapieren müsst mit den Worten, aber das ist so ein tiefes Geheimnis, weil unsere Gesellschaft das voneinander versucht zu trennen. Wir kennen ja dieses unglaublich bekannte Wort von der Work-Life-Balance. Ja, wir haben unser Leben quasi so in zwei Pole gepackt, die sich irgendwie auch konkurrieren. Ne? Das, was ich bin und das, was ich eben tun muss. Als wären es zwei unvereinbare, schwierige Gegensätze. Aber die Idee, dass mein Tun, mein Optimieren, das, was ich leiste, auch aus dem entspringen kann, was ich bin und umgekehrt, die Idee, die haben wir verworfen, obwohl es zutiefst eigentlich dem Design von Gott entspricht, wie er Menschen geschaffen hat. Und die Folge davon ist, dass wir tun, leisten, machen. Aber dieses Tun, Machen, Leisten hat eigentlich einen negativen Ursprung in uns. Ich mache es, um dazuzugehören. Ich tue es, weil ich mich innerlich leer fühle. Ich mache es, weil ich nicht weiß eigentlich, wer ich bin. Und deshalb mache ich, tue ich, um das irgendwie zu kompensieren mit der Hoffnung, ich komme irgendwo an, wo ich weiß, wer ich bin. Und das ist ein enormer Stress. Das ist ein enormer Dauerdruck. Dieses Kind in dir ist die ganze Zeit am irgendwas machen müssen, am irgendwas tun müssen, ist die ganze Zeit unter Dauerdruck. Und das ist übrigens auch der Grund, wieso so viele Leute oder in unserer Zeit so viele auch in so ein Burnout reinlaufen, obwohl wir weniger arbeiten als jede Generation vor uns. Das Problem ist nicht die Arbeit, das Problem ist nicht das Leistung bringen. Die Bibel hat übrigens überhaupt gar kein negatives Bild von Selbstoptimierung, von etwas zu leisten. Der Mensch soll entwickeln, leisten, pflanzen, bauen. Der darf auch mal leiden, der muss auch mal was opfern. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Aber die Bibel hat ein Problem damit, wenn du dadurch versuchst, deine innere Existenz zu stützen. Wenn dein Tun zum Zweck wird, jemand zu sein, weil du nicht weißt, wer du bist, das ist das Problem. Und das führt Menschen an den Punkt, wo sie nicht mehr können. Und darum gibt Gott dem Phil Wickham, diesem bekannten Lobpreissänger, überhaupt gar keine Antwort auf die Frage, die er ja eigentlich hat, nämlich, wieso kann ich nicht mehr singen? Gott gibt ihm eigentlich die Antwort auf die Frage, um die es tatsächlich geht, aber auf die er selber nicht gekommen ist, nämlich, ich bin dein Vater und du bist mein Kind. Und es ist hochinteressant jetzt, dass Jesus selbst, der Messias, der Retter dieser Welt, bevor er öffentlich auftritt, also bevor er etwas tut oder leistet, exakt diesen Zuspruch von Gott als eine Art Stadtkapital bekommt. Es ist bei der Taufe im Jordan, er steigt ins Wasser, die Taube kommt von oben und auf einmal kommt die Stimme vom Himmel herab und sagt, das ist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Freude, an dir habe ich Wohlgefallen. Er sagt, du bist mein geliebter Sohn. Er spricht dir zu, du bist meine geliebte Tochter. Und das ist ein Grundstock, den du in deinem Leben brauchst. Aber nichts ist so umfochten als diese Sache. Nichts wird so hart umkämpft in deinem Leben wie dieser Zuspruch. Und bevor Jesus sich dann ins Getümmel stürzt, also bevor er dann mit diesem Zuspruch losgeht, leistet, arbeitet, predigt und tut und heilt, zieht er sich mit diesem Zuspruch im Rücken zurück in die Wüste. Er geht zurück in die Wüste und das ist jetzt ein Ort ohne Wasser und alles, das ist schon richtig. Es ist aber vor allem ein Ort ohne Ablenkung. Also ein Ort, an dem auch die inneren Stimmen in deinem Leben auch mal laut werden können, aber überhaupt hörbar werden für dich. Ist ein Ort, an dem du das begegnest, was in dir wirklich los ist. Ein Ort, an dem du also offensichtlich und ich auch relativ selten noch sind. Und dort geht Jesus hin und dort begegnet ihm jetzt die Stimme, die das alles kaputt machen will, die für ihn jetzt hörbar wird. Die Bibel erzählt uns, dass der Teufel kommt und versucht jetzt das kaputt zu machen. Der Teufel kommt und versucht den Zustand von Jesus, dass er Kind Gottes ist, dass er niemandem gefallen muss, dass er frei davon ist, dass er nichts leisten können muss, aber leisten darf, dass er Sein und Tun im Einklang miteinander hat, das versucht er kaputt zu machen. Und das wollen wir lesen. Wie klingen diese Stimmen, die das in deinem Leben kaputt machen wollen? Es sind die exakt gleichen, die Jesus hört, die du bis zum heutigen Tag hörst. Und wir schauen dazu in Matthäus 4. Und ich lese daraus, ganz ab Anfang, wenn ihr wollt, könnt ihr mit das lesen. 40 Tage und Nächte lang aß er nichts. Und als dann der Hunger ihn quälte, trat der Versucher heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass dieser Stein hier zu Brot werde. Das ist der erste Versuch des Teufels. Also Jesus war in der Wüste, hat gefastet und er hat absolut großen Hunger. Das ist super verständlich. Und die Stimme sagt nochmal, hey geil, du hast Hunger, oder? Und dann legt er quasi den Finger in die Wunde und sagt damit, warte nicht, bis die 40 Tage rum sind, sondern hol dir jetzt sofort etwas zu essen. Tu es jetzt, tu es gleich. Mach's dir leicht. Geh diesen einfachen Weg, es unmittelbar zu tun. Hol dir, was du brauchst, ohne zu warten. Und das ist eine der ersten Stimmen, die erklingt. In dir ist es, du hast keine Zeit. Du hast keine Zeit. Jetzt, Jesus widersteht den, schiebt den Teufel da weg. Und der zweite Versuch, da heißt es, daraufhin ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt, stellte ihn auf den höchsten Vorsprung im Tempel und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich hier hinunter. Also wenn es stimmt, dass du ein Kind bist, stürz dich doch einfach da hinunter. Die Engel werden dich schon beschützen. Ein super spannender Vorgang. Der Teufel sagt quasi hier, zeig, wer du bist, Jesus. Zeig, wer du bist, was in dir steckt. Und stimmt ja, es wäre ja alles so gekommen, er wäre nicht auf die Nase gefallen. Zeig, wer du bist. Und man muss wissen, es ist vor dem großen Auftreten von Jesus, vor seinem öffentlichen Auftreten. Jesus war noch ein Nobody, es war niemand. Und der Teufel sagt, hey, was du tust, das müssen doch andere sehen. Wer du bist, müssen doch andere sehen und es muss ihnen gefallen. Also mach daraus ein Spektakel, spring herab, es muss den anderen gefallen. Weißt du, wie diese Stimme heute klingt? Ist, was denken die anderen? Was denken die anderen? Auch dem widersteht Jesus und dann kommt der dritte Anlauf. Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Königreiche der Welt und ihre ganze Pracht und sagte, das will ich dir geben, du musst nur dafür mich anbeten, also so einen kleinen Kompromiss eingehen in deinem Leben. Und die Stimme sagt, hey, nimm die Macht, nimm dir Stärke, mach was aus deinem Leben. Sorg für Größe, Anerkennung. Und diese Stimme, die klingt kurz gefasst einfach nur, sei stark, sei perfekt. Alle diese drei Stimmen sind in unserem Leben. Und ich sage dir eins, nur weil du sie nicht differenziert in dir hörst, gebe ich dir Brief und Siegel, sie sind da. Und wenn du mal in die Wüste gehen würdest, an den Ort ohne Ablenkung, wo du mal diesem Inneren begegnest, wo du mit deinem Tun nichts mehr kompensieren kannst, bin ich mir sicher, dass du sie auch klarer hörst. Du hast keine Zeit. Was denken eigentlich die anderen? Und bitte bei allem, was du tust, sorg dafür, dass es anderen gefällt. Und diese drei Stimmen, sie versuchen nur eins. Das, wer du bist, nämlich ein geliebtes Kind Gottes, auseinander zu zerren von dem, was du tust. Dass dein Handeln und Tun nicht von dort her kommt. Nichts anderes. Weißt du, der Teufel verleitet, das ist ja, die Dinge sind ja alle per se nicht schlecht. Es ist ja gut, sich beeilen zu können, also sich nicht allzu viel Zeit immer für alles zu nehmen und Dinge auch mal sofort zu erledigen. Das ist ja an sich gut. Es ist auch gut, ein Gespür dafür zu haben, was andere über einen denken, wie man bei anderen ankommt. Das ist durchaus eine Qualität. Es ist auch gut, wenn man die Dinge schön oder ordentlich oder auch wegen mir perfekt machen möchte. Es ist ja per se nicht schlecht. Die Stimmen werden nur deshalb zerstörerisch, wenn sie es schaffen, sich von deinem Sein, dein Tun von deinem Sein zu entkoppeln. Wisst ihr, der Trick vom Teufel ist nicht, dich in irgendeine böse Versuchung zu verleiten, wo du, keine Ahnung, dir einen Strafzettel holst oder sonst irgendwas, sondern das ist der Trick, dich weg von dieser Kindschaft zu führen. Und das macht er am besten, indem er deinen Blick auf Dinge richtet, die du jetzt irgendwie machst und irgendwie schaffst, um das zu erreichen. Das ist sein Trick. Ist viel cleverer, als dass er dir irgendeine Versuchung schickt, in die du reindappst. Darum geht's. Du hast keine Zeit. Der Erste, es muss immer sofort sein, es muss jetzt gehen. Und es darf nicht dauern. Weil er sagt ja, alle Reiche schenke ich dir sofort. Alle Anerkennung wirst du haben. Die Leute werden applaudieren, wenn du da runterfliegst. Sofort. Das Brot, dein Hunger in dir wird sofort gestillt. Und es ist interessant, es wäre ja nichts grundsätzlich Falsches daran, dass Jesus wieder isst. Das ist ja nicht verwerflich, wenn man Hunger hat, was zu essen. Und Jesus weiß auch, dass er wieder essen wird, aber eben jetzt noch nicht. Und die Versuchung sagt aber immer sofort, ohne Geduld, ohne dass was reifen kann, ohne dass man drauf was warten kann. Das muss jetzt entstehen, es muss jetzt das sein. Und wir stehen unter dem permanenten Druck, heute schon fertig zu sein mit dem, wer wir sind. Und das erfahren wir auch schon in der Entwicklung von Kindern. Ja, da gibt es Lehrpläne, wo welches Kind zu welcher Zeit an welchem Ort sein muss. Und wir Eltern kommen auch noch dazu mit unseren Vorstellungen an unsere Kinder. Und das transportieren wir da rein. Da gucken wir unseren Sohn an und unsere Tochter und stellen fest, die sind an einer ganz anderen Stelle. Und jetzt frage ich dich, hast du die Geduld? Hast du die Geduld? Kannst du warten, dass Dinge entstehen, dass Dinge Zeit brauchen? Ich kenne unzählige Geschichten, ich habe schon einen Haufen Konfi-Jahrgänge durchgemacht. Ich kann euch sagen, bei den allermeisten macht es, vor allem bei den Jungs, frühestens mit 21 richtig Klick. Ich bin 40 Jahre alt und ich habe immer noch nicht alle Sicherungen richtig drin. Bist du bereit? Hast du... Es fehlt oft der Raum, die Geduld und manchmal auch den Mut, dass Dinge Zeit brauchen. Und ich will dir das zusprechen, du bist kein Projekt, das dringend fertig werden muss. Du bist kein Projekt, das fertig werden muss. Gott hat überhaupt gar keinen Stress. Du musst nicht bis zum Lebensende mit allem durch sein. Ich sag dir das. Wenn du am Lebensende dastehst und dich auf unseren Herrn berufst, dann wird er dich mitnehmen, ob du fertig bist oder nicht. Hast du Platz dafür, dass Dinge wachsen dürfen in dir, dass diese Optimierung, ja, wie schön das auch ist, du darfst auch was aus deinem Leben machen, aber das wird Zeit kosten. Das kommt nicht von heute auf morgen. Ich gucke manchmal, ich weiß nicht, wer das von euch kennt, SWR 3. Also die Älteren kennen das auf jeden Fall. Das ist was, wenn man auf der Fernbedienung auf 3 drückt. Ja. Und was eine Fernbedienung ist, erkläre ich euch später, Konfis. Und da gibt es eine Sendung, die heißt SWR 3 Handwerkskunst. Wer kennt die? Ja, die sage ich manchmal, das ist so Slow TV. 45 Minuten guckst du da an, wie irgendjemand eine Geige baut oder wie zum Beispiel neulich Leder gegerbt wird. Super spannend, ohne Musik, einfach so eins nacheinander. Und neulich habe ich auch einer Frau zugeschaut, wie sie aus einem 2-Tonnen-Steinblock eine Skulptur rausgehauen hat. Und Leute, das hat Wochen gedauert. Und zwar von morgens bis abends. Immer wieder hämmern, immer wieder mühsam einzelne Bröckchen da rauszuholen. Bis zum Vorschein kommt, jetzt ist spannend, bis zum Vorschein kommt, was im Stein ja schon längst da war. Wochen hat es gedauert. Und wer sie da so hämmert, erzählt sie, dass sie niemanden findet mehr, der diesen Job machen will. Dass keiner mehr die Bereitschaft hat, wirklich Hammer und Meißel in die Hand zu nehmen und Dinge zu tun, die auch mal Wochen dauern, bis etwas sichtbar wird. Und in dieser digitalen Welt sind wir so gewohnt, dass unser Bedürfnis, das, was wir sein wollen, binnen einer Minute, einer Stunde oder binnen einer Tageslieferung erfüllt ist. Wir sind nicht gewohnt, dass das auch Schmerzen bedeutet, dass es auch investieren bedeutet. Was glaubt ihr, was die für Schwielen an den Händen hat, wenn die abends ins Bett geht? Das ist auch anstrengend. Und ich finde es so spannend, wir erziehen auch gerade die letzten 20 Jahre, finde ich, eine Generation heran, die das Gefühl hat, die Welt hat auf meine Großartigkeit gewartet und ich bin im Prinzip fertig. Wo ist das Problem? Weil die Generation, die sie gerade erzieht, die Erfahrung gemacht hat, dass es nie ganz reicht, wer sie sind. Und es ist ein richtig krasser Teufelskreis. Sie kommen da quasi her und denken, sie sind fertig und anstrengen und dass man mal was investieren muss und dass was kostet und dass man auch mal dranbleiben muss und dass das auch mal blutet an der Stelle hier. Ist für sie alles etwas, was eigentlich negativ ist. Das gehört eigentlich nicht dazu zum Leben. Und ich sage euch eins, wenn ihr das alles vermeiden wollt, werdet ihr nie in die wunderbare Situation kommen, dass freigelegt wird, wer ihr wirklich seid. Ich bin als 21-Jähriger oder 20, ich weiß nicht mehr, bin ich in die Missionsschule nach Unterweisach zum Studieren gegangen. Da gibt es so ein Aufnahmegespräch. Und ich dachte wirklich, sage ich wirklich, kann es heute drüber reden, ich dachte wirklich, die haben auf mich gewartet. Die ganze Schule hat auf mich gewartet. Ja, ich kann reden, ich kann das alles. Gebt mir dieses Zertifikat, dann kann ich loslegen. Und ich sitze in diesem Werbungsgespräch und dann bin ich fertig, 4 Vorstände, alles da. Kommt er raus und sagt, Uli, wir nehmen dich nicht auf. Wir nehmen dich nicht auf. Und dann könnt ihr euch vorstellen, was da für ein Brocken aus meinem Leben gerissen worden ist. Und was da auch zerschmettert worden ist. Aber wisst ihr, was auch passiert ist? Es wurde mehr von dem freigelegt, wer ich bin. Und es hat mich Jahre gekostet, diesen Moment unter die Füße zu kriegen. Aber es ist auch wunderschön, wenn da was rausbricht, was wir mit uns rumtragen und mehr von dem zum Vorschein kommt, wer du wirklich bist. Aber wir nehmen uns keine Zeit dafür. Das Zweite ist der ganze Zeit der Gedanke, was sagen die anderen dazu? Und der Teufel macht eigentlich klar, es darf niemand unzufrieden sein mit dir. Das ist eigentlich die letzte Botschaft. Niemand sollte so richtig unzufrieden sein mit dir. Das ist besonders heimtückisch, denn du bist dann eher bereit, dich selbst unglücklich zu machen, als es auszuhalten, dass jemand anderes mit dir unzufrieden ist. Und das ist eigentlich krass, weil du trägst innerlich ständig die Stimmung der anderen mit dir. Geht's ihnen gut mit mir? Mögen sie mich richtig? Was kann ich machen, damit das so, ja? Du übernimmst quasi Verantwortung für die Gefühle von anderen. Und ich finde es so spannend, als Lasse da diese Rennstrecke gebaut hat, über Minuten, Stunden hinweg gefühlt, da hat er am Ende mich schon auch gefragt, wie ich es finde. Und dann habe ich ihm gesagt, ich finde es klasse, was du gemacht hast. Und er hat sich auch darüber gefreut. Aber dafür hat er es nicht gebaut. Dafür hat er es nicht gemacht. Schon okay, dass andere das auch mögen, was du tust. Aber dafür hat er es nicht gemacht. Er war völlig frei davon. Wer hat das angeguckt und war begeistert? Es war völlig Bums, was ich denke. Oder nicht ganz, aber es hat keine Rolle gespielt für das, dass es tut. Und es ist gut, dass du auch spürst, wie andere auf dich reagieren, wie es anderen mit dir geht. Das ist nicht der Fehler. Es ist auch schön, Rücksicht zu nehmen, aber bitte nicht, um jemand hier drin zu sein. Reiß nicht dein Tun mit deinem Sein auseinander. Das ist, was der Teufel will. Und dann der letzte Satz, sei perfekt. Jesus hört eigentlich, hier, guck mal, was du alles haben kannst, was du besitzen kannst, wo du alles hingehen kannst. Da gibt es noch mehr, da gibt es noch viel mehr. Und an sich ist es gut, Dinge ordentlich zu machen. An sich ist es auch schön, Dinge schön zu machen und sich da immer zu optimieren, Dinge. Auch an sich selber ist alles gut. Aber ich sag dir jetzt, sei perfekt, kennt kein genug. Das gibt es nicht. Das ist nicht vorgesehen. Es gibt kein genug bei sei perfekt. Und wenn dich dann jemand lobt, kannst du es kaum annehmen. Und wenn dich jemand kritisiert, findest du es unerträglich. Denn in dir lebt diese Stimme, die dir die ganze Zeit sagt, eigentlich müsstest du besser sein, bessere Mama, bessere Papa, bessere Ehepartner, besseres Gemeindemitglied und vor allem auch besserer Christ. Das alles gibt es auch in fromm und heilig. Du müsstest heiliger, mehr beten, konsequenter, reiner, besser. Und ich sage dir, jetzt reicht nicht. Und das Schlimmste an dieser Stimme ist, sie treibt dich immer an einen Ort, wo du vermeidest, Schwäche zu zeigen. Ist auch für Kirche furchtbar, wenn dann alle nur toll sind. Sie treibt dich immer dorthin, nur keine Schwäche zu zeigen, sich zusammenzuraffen. Und in dir wird es aber kalt und unnahbar. Wir zeigen keine Bedürftigkeit, wir kaschieren unsere Schwächen. Da entstehen Mauern, die einen frommen und einen souveränen Anstrich bekommen. Aber innerlich ist eisige Einsamkeit. Und diese drei Stimmen sind so aktuell, wie sie damals waren, auch heute. Und all diese treiben dich eigentlich dahin, dich selbst zu optimieren, etwas aus dir selbst zu machen, damit du jemand bist. Und da steckt eigentlich immer dieselbe Täuschung, derselbe billige Trick, der ist so einfallslos, wirklich. Der wirklich so hobbylos, dass er dann auf keine bessere Idee kommt. Aber wir fallen immer wieder drauf rein. Derselbe Trick ist, diesen allen Stimmen steckt drin, wenn du auf uns hörst, wenn du auf uns Stimmen hörst, dann bekommst du das reiche, volle Leben. Dann wirst du mit dir zufrieden sein, die Menschen werden mit dir zufrieden sein. Und im Prinzip steckt da drin, wenn du auf uns hörst, dann wirst du Gottes Kind sein. Dann bist du der Sohn und dann bist du die Tochter, erst dann. Und das kennen wir schon von damals, von Genesis, von der Schöpfungsgeschichte, Adam und Eva. Wisst ihr, sie haben alles. Sie sind im perfekten Einklang im Garten Eden zwischen dem, was sie sind und dem, was sie tun. Ja? So wie bei Lasse beim Bau Klötze bauen. Ja, sie haben nichts zu befürchten. Sie sind sicher. Der Vater sagt, ich hab dich lieb. Ich weiß, wer ich bin. Und gleichzeitig ist der Garten Eden auch ein Bild dafür, dass man da auch was tun muss. So ein Garten muss kultiviert werden. Unkraut rein, jenes und dieses. Wenn du den Garten in Alufolie einpackst und denkst, so wird er erhalten, wird es nicht klappen. Da muss was geschehen. Da kriegt man Schwielen an den Händen. Und das ist aber im Einklang miteinander. Und dann kommt diese Stimme und sie versucht, es auseinanderzukriegen. Es ist zutiefst die Würde des Menschen, etwas zu tun, sich zu optimieren. Das ist alles okay. Aber sie versucht, es von deinem Sein wegzukoppeln, indem sie sagt, nein, ihr habt noch nicht genug. Nein, ihr seid noch nicht das, was ihr sein könntet. Erst wenn ihr davon esst, dann. Und das Gegenteil von dem, was die Stimme verspricht, geschieht. Und die spannende Frage ist, so wie Jesus diesen Stimmen wieder sagen konnte. Von welcher Essenz hat er eigentlich gelebt, um diesen Stimmen nicht immer auf den Leim zu gehen? Und die Antwort ist ganz schlicht. Er kam aus der Begegnung mit Gott, wo die Stimme zu ihm gesagt hat, du bist mein geliebter Sohn und fertig. Bevor er was leistet, bevor er etwas besitzt, bevor er etwas versucht, bevor er versucht, auch diese Welt um sich zu optimieren und zu verbessern, ruht er in diesem schlichten Fundament des Geliebtseins bei Gott. Und er muss diesen Stimmen nicht nachlaufen. Wisst ihr, wieso er diesen Stimmen nicht nachlaufen muss? Sie versprechen ihm nur an einen Ort anzukommen, an dem er schon längst ist. Die ganzen Stimmen in deinem Leben versprechen dir nur, dass du an einem Ort ankommst, an dem du eigentlich schon lange Heimat hast, an dem du schon lange sein darfst. Paulus sagt, du bist schon gewurzelt und gegründet in der Liebe. Da ist schon der Ort, wo der liebende Vater dich anschaut. Das gibt's schon. Und die Stimmen machen nichts anderes, als eigentlich dich zu verleiten, diesen Ort zu verlassen, in der Hoffnung, du würdest ihn dort finden. Die Bibel hat kein Problem damit, dass du dich selbst optimierst. Die Frage ist, warum? Die Frage ist, warum du das tust. In Florenz gibt es eine Statue von Michelangelo und sie zeigt den König David, kurz, glaube ich, bevor er gegen Goliath in Kampf zieht, ist die Szene. Und es gibt eine spannende Aussage von Michelangelo darüber. Er sagt, ich schuf eine Vision von David in meinem Kopf, also eine Idee. Also das ist ein schöpferischer Akt, vergleichbar mit dem, was Gott in deinem Leben getan hat. Ich schuf eine Idee von David in meinem Kopf und schlug einfach alles weg, was nicht David war. Und in jedem Marmorblock sehe ich eine wunderbare Statue. Und die Idee liegt im Inneren eingeschlossen. Alles, was ich also tun muss, ist den überschüssigen Stein zu entfernen. Gott hat von Anfang an die Idee für dein Leben. Und das Krasse ist, du bist eigentlich fertig. Das ist schon alles da. Das Problem ist nur so viel anderes Zeug drumherum. Und Gott will, dass du zur vollen Gestalt kommst. Und das hat offensichtlich viel weniger damit zu tun, dass du dir Dinge aneignest oder dass Gott etwas von dir verlangt, dass du etwas bist. Sondern es hat viel mehr damit zu tun, dass freigesetzt wird, was du schon bist, was in dir liegt. Und du stehst da mit all dem, was du da versuchst zu sein. Der Herr sagt, das ist es nicht. Und es ist schmerzhaft, da schlagen andere Brocken aus unserem Leben raus. Und ich will nicht sagen, dass manche auch echt daneben treffen und zu tief schlagen. Und wir alle haben Narben an uns, die sind nicht in Ordnung. Aber in der Reibung, in der Auseinandersetzung, in dem Leben, das uns Gott hier einfach gibt, in diesem Chaos, in dem wir auch stecken, brechen Brocken raus und es tut weh, aber es bildet dich zu dem vielleicht, der du bist. Und wir laufen vor all dem Schmerz weg, wir laufen vor all der Anfechtung weg, wir laufen vor all dem, was schwierig sein könnte, weg. Und ich sage das vor allem den Jungen, hey, das ist der Ort, an dem du geformt bist. Geh an die Orte, wo es auch weh tut. Wo nicht nur die Menschen sind, die klatschen, sondern auch die, die dir was anderes sagen. Und das tut weh, wenn die dann sagen, das passt nicht ganz, Uli. Und dann bricht was raus. Aber es kommt mehr zum Vorschein, wer du bist. Es kommt mehr zu dem Vorschein, was du bist. Das ist Selbstoptimierung. Nicht zu gucken, was muss ich noch sein, sondern zu schauen, was ist schon da. Und frei zu werden von dem, was dich da in diesem 2-Tonnen-Block noch einhält und festhält. Und Gott hat keinen Stress. Gott hat keinen Stress. Du bist kein Projekt, das dringend fertig werden muss, okay? Du bist es nicht. Das ist das Ende der Message. Komplizierter wird es heute nicht. Und am Ende dieser Botschaft steht vielleicht für dich auch ein bisschen mehr verstanden zu haben. Aber sehr wahrscheinlich steht da auch, bist du auch nicht nur am Ort von mehr Verstehen, sondern auch an einem Ort der Entscheidung. Ich glaube, Gott führt dich an einen Ort der Entscheidung und sagt, hey, willst du so weitermachen? Denn mal ehrlich, wir haben diese Stimmen in uns gehört. Und wir haben ihnen oft geglaubt. Wir haben ihnen Raum gegeben. Wir haben sie uns treiben lassen. Und vielleicht merkst du auch, ich bin nicht nur Opfer dieser Stimmen. Ich habe mich auch entschieden, ihnen zu folgen. Ich habe sie auch groß gemacht in meinem Leben. Ich habe dem, du hast keine Zeit, mehr geglaubt als Gottes Geduld. Ich habe dem, was denken die anderen, mehr Gewicht gegeben als Gottes Blick auf mich. Du hast diesem Satz, sei perfekt, mehr vertraut als der alles überbordenden Gnade unseres Herrn, der keinen Perfekten braucht. Und du merkst, da ist eben auch dann Schuld, weil du mehr auf diese Stimme gehört hast als auf ihn. Und genau dort hinein spricht Jesaja, der Prophet, einen wunderbaren Vers, der so gut dazu passt. Der sagt, denn du hast das Joch ihrer Last, den Stab auf ihren Schultern, den Stock ihres Treibers zerbrochen. Diese Treiber, diese Stimmen in dir, es ist zerbrochen. Diese Treiber, die dir sagen, du bist nicht genug, es ist zerbrochen. Nicht, weil wir stark genug sind, sondern weil Jesus es am Kreuz gebrochen hat. Und das ist, was wir im Abendmahl gemeinsam jetzt feiern wollen. Und ich lade dich ein, am Kreuz jetzt zu sein, in der Wüste, an dem Ort, wo keine Ablenkung ist, und sprich mit unserem Herrn über diese Stimmen. Sprich, was du abgeben möchtest. Leg ihm hin, wo du merkst, ich habe diesen Stimmen mehr gehorcht als dir, Herr. Und bitte ihn um Vergebung. Und wenn du das tust, wird seine Antwort sein, du bist mein geliebtes Kind. Lass uns beten.